Ich darf euch erstmal Danke sagen, und zwar im Auftrag derjenigen, die das vorbereitet haben. Wir hatten mich Weihnachten im Schuhkarton hatten wir mit anderen Kirchen zusammen organisiert. Jenny hat mir Fotos geschickt. Jenny hat das hier mit Nadine zusammen. Gerade saß sie doch gerade, oder? Da habe ich das irgendwie. Nadine auf alle Fälle, Nadine Blessmann und Jenny Stachowiak haben das organisiert für unsere Gemeinde. Herzlichen Dank an alle, die gepackt haben, die ein Paket gepackt haben für Kinder, die sich an Weihnachten dann über ein schönes Geschenk freuen können. Hier ist noch ein Geschenk, ein Foto von den Frauen, die das hier bei uns in der Gemeinde noch entsprechend eingepackt haben. Also herzlichen Dank. Da war ja auch gestern der Bazar, da gibt's sicherlich in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen nochmal weitere Informationen. Das war gerade gestern. Wahrscheinlich sind die noch am Geld zählen und freuen sich, dass die Spende noch nicht zu Ende ist. Okay, das machen wir wahrscheinlich nächste Woche. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir uns miteinander unter dein Wort stellen können, dass dein Wort uns verändern kann, wenn wir uns unsere Herzen dafür öffnen. Wir vertrauen darauf, dass du das heute tust, und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, das auszusprechen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Wenn man Leute neu kennenlernen möchte, die man noch nicht so gut kennt, dann kann man das am allerbesten machen, wenn man miteinander essen geht. Ich bin mal in Libanon eingeladen geworden und war da ein paar Tage mit einer Delegation einer der Kirchen, wo ich da gearbeitet habe. Ich habe überregional gearbeitet in Bayern. Das allererste, wir kamen aus dem Flughafen raus, man hat uns in irgendwelche ganz schaurigen Autos hineingekarrt. Die würden hier in Deutschland nicht mehr durch den TÜV kommen. Und hat uns in die Innenstadt nach Beirut an irgendwelchen Panzern vorbei und so weiter. Und dann mussten wir gleich in ein Restaurant essen. Und da gab es dann sowas Schönes wie Vögelchen und also Singvögelein, die man dann noch sehen konnte, was das für ein Vogel war vorher. Sehr merkwürdig, aber wir haben uns gut kennengelernt. Ich habe einige kulinarische Genüsse dort ausgelassen, muss ich gestehen. Aber wir haben uns kennengelernt. Wir haben einander schätzen und lieben gelernt und viele gute Sachen zusammen gemacht. Und ich muss gestehen, essen zu gehen ist etwas, was ich persönlich mag, total gern. Ich gehe gern mit meiner Frau essen, ich gehe gern mit der Familie essen, mit Freunden. Da lernt man einander kennen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, jemanden kennenzulernen. Für Pastoren ist es ja auch so, ist ja ein Beruf, wo es viel mit Beziehungen zu tun hat. Da geht man dann Kaffee trinken meistens. Es gab mal jemanden, der gesagt hat, Pastoren, für die ist Kaffee wie Crack, Pastoren-Crack. Also jeder Pastor trinkt so im Durchschnitt mindestens einen halben Liter bis Liter Kaffee am Tag. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass der Magen das alles mitmacht. Aber was passiert eigentlich, wenn wir gemeinsam essen? Das ist ja mehr als einfach nur Kalorien und Nährstoffe auszunehmen oder den Hunger und den Durst zu stillen. Beim gemeinsamen Essen kommen andere wichtige Nährstoffe auf den Tisch, nämlich Zuwendung, Freude, Gemeinschaft, Genuss, Sicherheit, Zusammenhalt. Und viele Forscher haben den Einfluss von gemeinsamen Familienmahlzeiten zum Beispiel untersucht und haben festgestellt, das hat einen positiven Effekt. Wenn Familien oft zusammen essen, dann reduziert das bei Kindern das Risiko vor Übergewicht, exzessiver Nutzung von Social Media, Drogenmissbrauch, Essstörung, Kriminalität und Depression. Also das gemeinsame Essen hat auch wirklich einen positiven Effekt. Wer zusammen isst, kommt sich näher. Und das wird ja zum Beispiel auch im Geschäftsleben immer wieder auch praktiziert, wenn man dann miteinander essen geht oder bei Staatsbanketts. Angela Merkel sitzt ja auch nicht nur mit den Leuten zusammen und tauscht irgendwie Worte aus. Die fahren das schicke Bankett auf, wenn dann Staatspräsident angereist kommt. Die essen zusammen. Das verbindet. Das macht man nicht mit seinen Feinden in der Regel. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir mal eine Predigtreihe machen können, mit Jesus drüber nachzudenken, wie er das gemacht hat, wenn er mit Leuten zu Tisch saß. Prost Mahlzeit mit Jesus zu Tisch. Da gibt es einige Geschichten, die uns die Bibel berichtet, wo Jesus mit Leuten zusammen am Tisch ist, wo er mit ihnen isst und trinkt. Es ist ja so, dass die Bibel nicht einfach nur ein Lehrbuch ist und die Evangelien schon gar nicht, sondern sie berichten etwas, natürlich auch die Lehreinheiten von Jesus. Die Bergpredigt ist ein sehr prominentes Beispiel. Aber die Momente so im normalen Leben von Jesus sind zum Teil auch überliefert worden und haben ein Gewicht. Sie sagen uns etwas, sie geben uns einen Hinweis auf das, wie Jesus ist und wie er mit Menschen umgeht und was das für eine Veränderung bewirkt. Ganz besonders für uns Christen ist ja das Abendmahl von großer Bedeutung. Ein Abend, wo Jesus noch frei ist, kurz vor der Passion, sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und sie essen zusammen und dann nimmt er Brot und Wein. Das, was im Passamahl eine ganz zentrale Bedeutung hatte in der Erinnerungskultur der Israeliten und der Juden, und gibt dem Ganzen eine neue Bedeutung. Er sagt, es ist ein Erinnerungsmahl jetzt für euch. Es hat mich einen Preis gekostet. Es hat uns mich einen Preis gekostet, dass wir zusammengehören. Und daran sollt ihr euch erinnern, wenn ihr das feiert. Ihr sollt zusammen euch daran erinnern, dass ihr zusammengehört. Und dass ich wiederkommen werde. Und was es mich gekostet hat. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir leben also in dieser Erwartung, dass Jesus auf uns zukommt. Dass wir jeden Tag, den wir älter werden, geistlich gesehen einen Tag jünger werden. Immer mehr ranwachsen an den Tag, an dem wir Gott begegnen werden. Entweder indem wir sterben oder indem Jesus wiederkommt. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Wir verkündigen seinen Tod, bis er kommt. Heute möchte ich mit euch eine ganz besondere Geschichte anschauen. Ich habe die Predigt heute Hochzeitsgäste genannt. Wir sind gewissermaßen mit hineingenommen in eine Hochzeitsgesellschaft, von der uns da an einer Stelle berichtet wird. Jesus ist zu Gast auf einer Hochzeit und am Ende geht der Wein aus. Und da gibt es einen spannenden Dialog zwischen Mutter und Sohn, den uns Johannes überliefert. Und man ist zunächst geneigt, sich über Jesus aufzuregen, weil er seine Mutter so schroff zurückweist. Er sagt nicht, hey Mutterchen oder Mütterchen oder hey Maria, sondern Frau, was habe ich mit dir zu tun? Ich so, ist das Jesus? Das ist schon heftig. Und am Schluss dieser Szene macht Jesus aus ganz viel Wasser ganz viel Wein und sorgt dafür, dass dieses ein rauschendes Fest wird und bleibt. Und dann heißt es dann in Johannes 2, Vers 11, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das hat eine ganz zentrale Bedeutung im Johannesevangelium, das erste Zeichen. Im Johannesevangelium gibt es nämlich 8 Zeichen. Etwas, was auf Jesus hinweist. Und es geht nicht einfach nur darum, dass Jesus ein Wunder tut, sondern diese Wunder haben zeichenhafte Bedeutung. Sie sollen auf Jesus hinweisen. Da ist die Hochzeit zu Kana, die wir uns gleich anschauen können. Da ist die Heilung eines kranken Sohnes. Da ist die Heilung eines Gelähmten, die Speisung der 5000, die Stillung des Sturms. Da wird ein Blindgeborener, wird gesund. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Und am Ende gibt es einen wunderbaren Fischzug. Und wo ganz viele Fische eingesammelt werden in den Netzen. Und bei Johannes ist das so, dass er das ganze Evangelium schon ganz anders aufbaut als die anderen Evangelisten. Bei den anderen fängt es im Hier und Jetzt an, in dieser Welt, im Diesseits gewissermaßen. Matthäus berichtet von dem Stammbaum von Jesus, wie er von Abraham bis Josef quasi in diese Welt seine Wurzeln hat gewissermaßen. Bei Lukas ist es von Josef zurück auf Adam bezogen, also auf den ersten Menschen. Johannes setzt da ganz anders an und setzt einen ganz anderen Akzent, am Anfang schon. Und deswegen ist es auch so wichtig, das im Blick zu behalten, wenn wir uns gleich das erste Zeichen anschauen. Das Johannesevangelium beginnt nämlich schon vor Raum und Zeit. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Vor der Schöpfung setzt er an. In der Ewigkeit, bei Gott. Und am Ende des Johannesevangeliums in Kapitel 20, da heißt es denn, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben hat in seinem Namen. Also hier berichtet Johannes 8 Zeichen, damit wir an Jesus glauben. Damit wir glauben an ihn und Leben haben. Dass wir, wenn wir uns das anschauen, Leben haben. Darum geht's. Und dass wir Anteil haben an der Herrlichkeit, wie es Johannes 1,14 heißt, die Herrlichkeit Gottes, die sichtbar wurde in der Person von Jesus Christus und wir glauben können durch ihn. Wir steigen mal in den Bibeltext ein, in den Predigtext für heute. Johannes 2, Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Jesus hatte schon seine ersten Jünger berufen und genau, er war schon ein erwachsener Mann. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und er spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Eine Hochzeit in der damaligen Zeit war eine wirklich wichtige, große Angelegenheit. Wenn wir Hochzeiten feiern, ist es meistens so, dass man, wenn man das irgendwie versucht zusammenzuquetschen, auf einen Tag hat man vormittags die standesamtliche Hochzeit, irgendwann so um Mittag herum dann die kirchliche und dann gibt's abends eine Sause. Das ist so meistens so das Standardmäßige, so wie ich bin ja auch schon auf vielen Hochzeiten gewesen, rein dienstlich. Und das war häufig so, dass es dann so geplant war, dass das möglichst alles auf einem Tag komprimiert ist, weil das ist ja auch anstrengend. Muss man sich auch nicht so oft umziehen und so. Und dann hat man das komprimiert. Ein Tag. Damals kamst du mit einem Tag nicht hin. Das war eine ganze Woche, 7 Tage. 7 Tage Party. Das war damals normal. Singen, tanzen, festliches Essen. Das war das, was damals gang und gäbe war. Kann man sich heute kaum vorstellen. 7 Tage Party machen. Im Leben damals war eine Hochzeit der absolute Höhepunkt im Leben eines Menschen. Und es war die kulturelle Verpflichtung, dass man wirklich alle möglichen Leute einlädt, mit denen man in irgendwelchen sozialen Bezügen unterwegs ist. Also eine Hochzeit so nach dem Motto, ich habe nicht so viel Geld und ich lade nur meine allerengsten Verwandten ein, das ging nicht. Das war kulturell nicht angemessen. Und so eine Vorbereitung für eine Hochzeit dauerte übrigens auch schon ein Jahr. Man, als Bräutigam hatte man ein Jahr lang ganz schön viel zu tun. Wenn man sich verlobt hatte, musste man erstmal zurück zum Vaterhaus und musste eine Wohnung bereiten, ein Haus bereiten und alles Mögliche vorbereiten für die Hochzeitsfeier. Kann man sich ja vorstellen, wenn da so viele Leute zu einer Hochzeitsfeier kommen. Und das war alles schon geschehen. Vers 3 beginnt die Handlung. Der Wein ging aus und Jesus wird von seiner Mutter kontaktiert. Sie haben keinen Wein mehr. Also die Situation müsst ihr euch so vorstellen, die Party ist gerade so richtig am Laufen. Das können wir uns sicherlich alle einigermaßen vorstellen. Der DJ hat die beste Musik aufgelegt. Alle sind am Tanzen. Und Maria geht so hin an die Theke und denkt, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, ich nehme mir den letzten Tropfen Wein gerade. Ich habe die letzte Flasche Wein aufgemacht. Und ihr kommen die Schweißperlen vor die Stirn. Hoffentlich hat das keiner gesehen, dass sie jetzt den letzten Schluck. Und bei so einer Feier war der Wein das absolut Zentrale, dass es überhaupt eine gute Feier wird. Man könnte auch sagen, ja gut, dann trinkt halt Wasser. Nein, bei einer Hochzeit muss es Wein sein, guter Wein. Das können wir sicherlich heutzutage noch nachvollziehen. Und für den Wein war die Familie des Bräutigams zuständig. Der Bräutigam war dafür zuständig, dass es guten, fantastischen Wein gibt und dass die Hochzeit gut wird. Das war seine Aufgabe. Er musste dafür sorgen, dass genug da ist. Wenn das nicht der Fall wäre, also wenn man nicht genug Wein hat, wenn man nicht genug hat für die Party, dann ist es das wird sein Leben lang, würde ihm das nachgehen. Alle im Ort, alle im Dorf würden wissen, ey, wisst ihr noch damals auf der Party von Josef, wisst ihr noch damals, waren mitten in der Party, mussten abbrechen. Was ist das denn für ein Lump? Das wird dem die nächsten 20 Jahre hinterhergehen. Was ist denn das für eine Pfeife? Der ist nicht mehr in der Lage, ordentlich beim Caterer zu bestellen. Also wenn wir auf einer Hochzeit sind, ich bin auf einigen Hochzeiten gewesen, ich bin auf Hochzeiten gewesen von Menschen, die nicht viel Geld hatten, da gab es Mitbringpartys und sowas, wo wir einen Salat noch mitgebracht haben. Das war super. Da hat keiner im Nachhinein sowas gesagt. Und wenn du auf einer Hochzeit mal bist und hast irgendwie kein Bier mehr am Ende oder so, das hält man alles aus heutzutage. Aber damals war das eine Katastrophe. Das war eine absolute Katastrophe. Das würde implizit sagen, du bist nicht mehr in der Lage, für deine Braut wirklich zu sorgen. Das wäre so ein Makel, der an einem Bräutigam dann hängt. Weil du nicht mehr in der Lage bist, eine ordentliche Feier zu organisieren. Also wie gesagt, eine absolute Katastrophe und Maria merkt das. Sie wendet sich dann an Jesus, der Wein ist alle, Symbol für Freude, für Lebensfreude, auf einer Hochzeit, das wird hier gleich ein abruptes Ende nehmen. Das wird hier gleich eine ganz heilige Katastrophe, Jesus. Wenn du hier gleich nicht eingreifst, dann wird gleich die ganze Freude von 100 auf 0 runtergehen. Ganz schnell. Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, wenn du auf so einer richtig genialen Party bist, alle sind richtig angetrunken, ich will jetzt nicht sagen sternhagelvoll, aber weil wenn man sternhagelvoll ist, ist es egal, was man den Leuten auf den Tisch stellt. Aber irgendwas Alkoholisches sollte schon noch sein. Weil wenn du auf einer Party bist um 12 Uhr und dann schenkt dir jemand ein Glas Mineralwasser hin, dann bist du auf einmal ganz schön nüchtern und denkst, hä? Willst du mich rauswerfen? Das ist genauso, als wenn du in der Diskothek bist, abends und der DJ schmeißt das Lied rein, My Way von Frank Sinatra. Das ist ein Rausschmeißlied. Habe ich extra gegoogelt. Ich bin nämlich nicht so lange in der Disco gewesen, ich musste mal schon eher raus. Meine Eltern haben immer gesagt, ich lasse mir das hier. Aber My Way, das ist ein Rauswerflied, das Lied kenne ich, aber ich habe es nie als letzter in der Diskothek gehört. Und das ist die Situation. Hier ist gleich die Feier zu Ende, Freude vorbei. Und dann sagt Jesus, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich werde da gleich noch weiter drauf eingehen, aber ich werde jetzt erstmal hier weitergehen in dem, was Maria dann sagt. Sie sagt, was er euch sagt, sagt sie zu den Dienern, das tut. Was Jesus sagt, das sollt ihr tun. Und dann sind da 6 Wasserkrüge. Johannes erklärt den Zuhörern den Zweck. Es geht um rituelle Handlung, um rituelle Waschung. Und so ein Gefäß fasst zwischen 80 und 120 Liter Wasser. Also Jesus sorgt dafür, dass circa 600 Liter Wasser in Wein verwandelt werden. Und es heißt dann, dass es sogar der beste Wein ever war. Der Oberkellner war sogar verwundert. Den guten Wein gibt's doch immer am Anfang und am Ende den billigen Fusel. Ist doch logisch, was machst du nur hier? Was ist an diesem Zeichen so besonders? Was können wir hier von Jesus lernen? Was können wir mit ihm am Tisch gewissermaßen über ihn entdecken? Was unseren Glauben steigert? Was unser Herz glauben lässt? Ich erinnere daran, Johannes 20, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wie kann das in unseren Herzen Glauben wecken? Das erste Zeichen. Jesus beginnt seine Mission auf Erden und das soll sein erstes Zeichen sein. Stell dir mal vor, du schreibst eine Geschichte über Jesus. Über sein erstes Wunder. Ich hatte ja gedacht, eine Totenauferweckung. Also das lohnt sich doch wenigstens richtig. Oder so eine Krankenheilung oder eine Dämonenaustreibung oder wenigstens eine gute Predigt. Jesus sorgt hier dafür, dass eine Party gut funktioniert. Das ist das erste Zeichen. Er organisiert ein Besäufnis, wenn man es mal richtig auf den Punkt bringt. Das ist krass. 600 Liter Wein. Ich war noch nie auf einer Party mit 600 Liter Wein. Was für ein Zeichen. Was ist das für ein Zeichen? Da ist ein Oberkellner, einer, der das Ganze, was dort an Catering passiert, beaufsichtigt, vom Bräutigam beaufsichtigt, und er hat seinen Job nicht gut gemacht. Jesus tritt hier auf einmal auf als derjenige, der in die Rolle des Bräutigams schlüpft, in die Aufgabe des Bräutigams hineinschlüpft. Er tritt hier auf als der in unsichtbarer Form auf einmal als derjenige, der dafür sorgt, dass die Hochzeitsfeier gut weitergehen kann. Die Aufgabe, die eigentlich der Bräutigam erfüllen sollte. Die Hochzeit kann weitergehen, Freude kann weiter da sein. Und dieses Motiv zieht sich durch. Jesus kommt auf einmal in die Rolle des Bräutigams. Ein Kapitel später in Johannes 3, da berichtet uns Johannes, dass es einen Streit gab zwischen den Jüngern von Johannes dem Täufer und den Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, er tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete zu ihm und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergegangen. Und jetzt kommt's, Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes sagt uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges über Johannes den Täufer und über Jesus. Johannes der Täufer ist derjenige, der Wingman, derjenige, der sich sagt, ich bin derjenige, Trauzeuge, genau, so wie wir würden Trauzeuge sagen. Genau, der Wingman sagt man, glaube ich, in Amerika. Und ich freue mich darüber, dass Jesus, der Bräutigam, dass er zunimmt. Hier kommt das Motiv nochmal im Johannesevangelium. Jesus wird hier als Bräutigam vorgestellt. Und was sagt das aus? Was sagt das aus über dich und mich, der wir als Glaubende diese Texte das erste Mal hören? Was ist, wenn es heißt in der Heiligen Schrift, ich bin der gute Hirte? Was sagt das über dich aus? Du bist ein Schaf. Oder? Also wir fühlen uns doch, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, fühle ich mich hineinversetzt in die Rolle des Schafes im Idealfall. Oder ich habe den Text nicht verstanden. Ja? Aber das ist der Zweck, weshalb Jesus das sagt. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der König, wer sind wir? Die Untertanen. Er ist der Herr, wir sind seine Nachfolger. Oder wenn er sagt, ich bin der Vater oder geht zum Vater, was sagt das über uns aus? Wir sind Kinder Gottes. Vielen Stellen. Und was sagt das aus, wenn Jesus der Bräutigam ist? Was bist du? Was bin ich? Wir sind die Braut. Das ist das Bild, was hier rüberkommt. Was hier anfängt, hochzukommen von seinem inneren Auge. Und er sagt dann zu seiner Mutter in schroffer Weise, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria erscheint im Johannesevangelium an zwei Stellen. Einmal hier auf der Hochzeit zu Kana, und das zweite Mal unterm Kreuz. Und wenn Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, und das heißt es im Johannesevangelium immer, meine Stunde ist die Stunde, wo er stirbt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er. Meine Stunde, das ist die Stunde seines Todes. Das ist die Stunde, in der er, der Bräutigam, seine Braut vorbereitet, in der er den Weg ebnet, dass seine Braut kommen kann. Wenn Jesus hier über seine Stunde spricht, dann spricht er über seine Hochzeit, die ihm bevorsteht, am Ziel dieser Zeit. Die Vorbereitung für die Hochzeiten, die trifft er in seiner Stunde. Die Vorbereitung würde ihn alles kosten. Diese Stunde würde ihn nicht einfach nur kosten, dass er ein Haus bauen muss, dass er irgendwie Wein organisieren muss, sondern es würde bedeuten, dass er an einem Kreuz stirbt, um seine Braut nach Hause holen zu können. Und wenn wir uns dann nochmal in seine Situation dort hineinversetzen, wie er auf der Hochzeit zu Kana sitzt, als 30-jähriger Single. In dem Kontext damals war es so, dass die meisten schon mit im Teenageralter heiratsfähig waren, häufig schon relativ früh geheiratet haben. Wir wissen jetzt auch von Maria, die schon verlobt war, aber noch eine sehr junge Frau war. Und er ist auf dieser Party, und das ist ja wie häufig so auf Partys, da ist ja auf der einen Seite ist ja häufig Freude. Und wenn man manches Mal so den Leuten so in die Augen schaut, die dann da auch in der Reihe sitzen, die Singles sind, die sich die Frage stellen, wo ich das zum Teil auch weiß, ich hätte auch gern einen Mann. Und jedes Mal, wenn da eine Braut reinkommt, ist wieder eine weniger. Dieser Gedanke so, ich möchte das auch immer mal haben. Und jetzt war es ja so, dass was bei Jesus kein Versehen war, dass er keine abbekommen hat mit 30. Das war ja nicht das Ding. Sondern er war als der Sohn Gottes in diese Welt hineingekommen und im Alten Testament wieder schon angedeutet, der Sohn, dass Gott sich seine Braut, sein Volk wie eine Braut wünscht und zubereitet. Er war in diese Welt gekommen, um den Willen seines Vaters zu vollenden. Das ganze Testament, Alte Testament, macht das schon deutlich, dass Gott nicht nur der König, der Hirte oder Vater sein will in Beziehung zu seinem Volk, sondern Braut und Bräutigam. Schauen wir mal in Jesaja 62 hinein. 62 Vers 1. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein, eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man lasse dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land meine Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen liebevollen Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das ist die Verheißung für das Volk Gottes. Oder in Jeremia 2. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh hin und predige Jerusalem öffentlich, das noch vor der Situation, dass das Volk in die Gefangenschaft geführt wird. So spricht der Herr, ich gedenke deiner Treue, deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in die Wüste. Und Gottes Herz wird offenbar mit diesen Bildern. Gott, der das Volk wie eine Braut sich wünscht. Und er sich erinnert, wie seine Braut damals noch treu war. Bei Hosea ist es sogar so, dass Hosea prophetisch eine Hure heiratet, um deutlich zu machen, wie Gott sich fühlt. Was für Bilder. Und jetzt kommt Jesus in diese Zeit und sagt, meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. Klammer auf, aber sie kommt bald. Das ist das erste Zeichen. Er sitzt auf dieser Hochzeit und denkt darüber nach, was ihn seine eigene Hochzeit kosten wird. Es wird seine Stunde kommen, wo er an einem Kreuz sterben wird, aus Liebe zu seiner Braut. Und wer seine Braut ist, haben wir gerade schon miteinander bekannt. Ich und du, wir gemeinsam als seine Gemeinde. Heute ist Volkstrauertag. Das ist der Tag, wo wir daran denken, dass Menschen in der Vergangenheit gestorben sind, meistens im letzten Jahr. Ich habe heute in der Predigt mir eine Notiz gemacht, in meinen Unterlagen. Ich habe an den Grabstein meiner Großeltern gedacht. Da heißt es, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Als meine Oma gestorben ist, hat mein Opa diesen Vers rausgesucht. Und was will er damit sagen? Was wollte er damit sagen, als meine Oma heimgegangen ist und diesen Vers sich ausgesucht hat und er selber, als er gestorben ist, auch unter diesem Grabstein an diesem Grab dort begraben ist. Es kommt diese Freude hoch, ich gehöre zu Jesus. Ich bin Teil der Braut. Und ich bin auf die größte Hochzeitsfeier eingeladen, die das ganze Universum jemals sehen wird. Darauf freue ich mich. Das ist meine Hoffnung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Aber ich denke an die Hochzeitsfeier. Ich denke an die Hochzeitsfeier, was ich bereit bin zu investieren, dass diese Freude nicht aufhört. Die einzige Möglichkeit, dass diese größte Hochzeitsfeier stattfinden kann, ist, dass ich mein Leben gebe, wenn meine Stunde gekommen ist. Die Freude der Hochzeitsfeier konnte dort in Kana weitergefeiert werden. Diese Freude dürfen auch wir jetzt schon spüren, weil es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz von Golgatha gesagt. Wir sind jetzt schon eingeladen, diese Freude, diese Vorfreude auch jetzt schon zu leben und zu spüren, uns darauf auszurichten, wenn wir das vor Augen haben. Jesus, der Garant dafür ist, dass die Freude weiter da ist. Dass die Freude nicht aufhört. Und das in einer Zeit, in der um uns herum das Chaos tobt. Wo ich mich innerlich ausrichten darf auf diesen Moment, wo Christus am Kreuz gestorben ist und mir damit den Weg freigemacht hat zu dem ewigen Hochzeitslamm, zu der Hochzeitsfeier. Dass mir jetzt schon Vorfreude gibt. Vorfreude ist eine schöne Freude bekanntlicherweise. Jetzt gerade in der Adventszeit, wenn man sich dann darauf freut, den Kindern zuzugucken, wie die Wunschzettel machen und wie die eine Kerze nach dem anderen, die Vorfreude steigt. Und das ist ja die Zeit in Advent. Ankommen, Christus kommt wieder, das zweite Kommen. Ich habe am Anfang davon gesprochen. Diese Vorfreude, wenn er wiederkommen wird. Das ist das, was uns heute an diesem Volkstrauertag und auch in der kommenden Zeit ausrichten darf. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen und uns als Gemeinde aufzustehen. Dass wir darum beten, dass diese Vorfreude auf das Hochzeitsmahl des Lammes, die Vorfreude auf diese große, große Feier uns erfüllt, bei all dem, was uns an Chaos umgibt, dass wir standhaft sein können, dass wir nicht nur uns von diesen negativen Kräften, die uns umgeben, niederringen lassen, sondern dass diese Vorfreude, dass diese Freude vom Himmel stärker ist als die Umstände, die um uns herum sind. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du in dieser Situation ein Zeichen gesetzt hast, dass es eine Freude geben soll, die nicht aufhört. Dass du so viel geschenkt hast, dass die Feier einfach weitergehen konnte, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist und dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Und weil du das vollbracht hast, Jesus, dürfen wir jetzt in dieser Vorfreude leben, dass du wiederkommst, dass du dein ewiges Reich aufrichten wirst und uns eingeladen hast zu dieser himmlischen Hochzeitsfeier. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du dabei bist, deine Braut zuzubereiten, dass du deine Gemeinde reinigst durch dein Blut, dass du uns reinigst von unseren Sünden, dass du uns reinigst von dem, was dir noch nicht gefällt. Ich bitte dich, dass wir uns innerlich darauf ausrichten, jeder Einzelne für sich und wir als Gemeinde, dass du dir eine wunderschöne Braut zubereiten wirst. Jesus, und ich bete, dass wir miteinander alle dabei sind, wenn wir eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Amen.